Das ist immer ganz interessant, wie so ein Gottesdienst in der Vorbereitung zustande kommt. Am Anfang der Woche hat die Caro mich angerufen und hat gesagt, ich habe den Rahmen, du hast die Predigt, worüber geht's denn? Und ich habe gesagt, ich habe bis jetzt nur so ein Fragment, nur so ein Gedanke im Kopf. Und ja, und dann verändert sich das auch im Laufe der Woche noch so ein bisschen. Und ich bin gespannt, wie Gottes Geist jetzt diese Elemente in diesem Gottesdienst bei euch zusammensetzt zu einem Ganzen. Aber das ist ja auch das Schöne, dass Gott uns ganz individuell anspricht und manchmal ist es eine Zeile aus einem Lied, die wir mitnehmen aus dem Gottesdienst. Manchmal ist es eine Passage aus der Textlesung, die wir gehört haben und manchmal ist es tatsächlich auch ein Part aus der Predigt, wo jemand sagt, ja, das nehme ich mit für heute. Also ich bin gespannt, weiß nicht, ob ihr da irgendwann eine Rückmeldung geben wollt und sagt, heute war es für mich dieses oder jenes. Und bevor ich richtig einsteige, noch zwei Vorbemerkungen. Das erste ist, ich möchte etwas sagen, wie kam ich zu meinem Predigtthema, worüber ich heute sprechen möchte. Das hat was damit zu tun, dass wir letzten Sonntag das 10-jährige Dienstjubiläum von unserem hauptamtlichen Kinder- und Jugendreferenten Peter Kroker gefeiert haben. Und wir wollten gerne Fotos aus diesen 10 Jahren zeigen. Und ich habe mich zu Hause hingesetzt und glücklicherweise hat man das ja alles im Computer mittlerweile und kann da gut so durchblättern. Ich muss sagen, das war eine gute Zeitreise, die mir noch mal deutlich gemacht hat, wie viel in dieser Zeit passiert ist. Gott hat diese Gemeinde gesegnet mit unglaublich vielen Menschen, die sich engagiert und eingesetzt haben. Nicht nur mit Peter, aber mit ganz vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ganz viele Dinge möglich gemacht haben. Ein Teil davon habt ihr in den Fotos letzten Sonntag gesehen. Wer die nicht gesehen hat und das gerne noch mal gucken will, wende sich vertrauensvoll hier an Bernd. Aber es ist auch viel Veränderung passiert. Wir haben auf diesen Fotos Menschen gesehen, die nicht mehr da sind. Einige sind weggegangen, weggezogen aus beruflichen Gründen, familiären Gründen, sonstige persönliche Gründe. Und andere Menschen sind neu dazugekommen, haben die Gemeinde kennengelernt oder sind dabei, sie kennenzulernen. Und wir haben da so einige Gespräche auch in letzter Zeit geführt, wo wir gefragt wurden nach so ein paar Informationen über die Gemeinde, wo Menschen gesagt haben, wie tickt diese Gemeinde, was ist wichtig hier in Oberramstadt. Und deshalb habe ich gedacht, ist es immer wieder notwendig, so einige Basisthemen anzusprechen, von denen mancher sagt, ja, das ist ja klar, das wissen wir schon. Und ich möchte trotzdem ganz allgemein gesprochen über Christsein und Gemeinde predigen. Meine zweite Vorbemerkung bezieht sich auf meine eigene Prägung, meinen Hintergrund, der ja immer einen Einfluss auf die Brille hat, mit der ich die Bibel lese oder wie ich Dinge verstehe und lebe. In dieser Woche ist ein Mann gestorben, den die meisten von euch nicht kennen. Sein Name ist Detlef Oster. Für diejenigen, die schon mal auf baptistischen Konferenzen und Treffen hier in Hessen waren, ja, Familie Jung, nickt, genau, ihr kennt ihn. Das war der kleine Mann mit der Motorradkluft, dem man sein brennendes Herz für Jesus und seine Einsatzbereitschaft für andere Menschen angemerkt hat. Dieser Mann kam in die Gemeinde meiner Eltern, als ich 13 war. Im Rückblick sehe ich, dass er ein Stein in dem Mosaik meines Lebens war und das kam so. Ich komme ja vom Land, aus einer kleinen, relativ konservativen Gemeinde im Vogelsberg. Und in meiner Kindheit gab es da die Sonntagsschule, also das, was wir heute Kindergottesdienst nennen, und sonst keine Angebote für Kinder und Jugendliche. Detlef war einer, der ein Herz für junge Leute hatte. Es war so, ja, jemand, den man vom Alter her schwer schätzen konnte. Ich weiß jetzt, er muss 28 gewesen sein. Mir kam der als 13-Jährige uralt vor, irgendwie. Also in unseren Augen war er ein Paradiesvogel mit seinem Gebrauchtwagenhandel, jeden Sonntag mit einem anderen Auto zum Gottesdienst. Und er sagte jedenfalls, wir gründen einen Teenkreis für euch Jugendliche. Und mich fragte er, ob ich nicht mitarbeiten wollte. Also wurde ich mit gerade 14 Mitarbeiterin im Teenkreis. Und dann sagte Detlef, das Gemeindejugendwerk lädt alle Mitarbeiter zu einem Treffen ein. Fährst du mit? Und dann bin ich mitgefahren. Und dann habe ich mich zum A-Kurs angemeldet, so hieß damals die Juleika-Schulung. Und auf dem Mitarbeitertreffen habe ich die Hauptamtliche des Gemeindejugendwerks kennengelernt, die in meiner weiteren Jugendzeit eine ganz wichtige Seelsorgerin für mich wurde. Und so bin ich in die Gemeinde, in die Verantwortung, in Strukturen hineingewachsen und so habe ich auch meine Lebensberufung gefunden. Aktiv in der Gemeinde Jesu sein. Und dafür schlägt bis heute mein Herz. Womit hat es angefangen? Mit einem Menschen, der mich herausgefordert hat, der mir etwas zugetraut hat und der mir die Möglichkeit eröffnet hat, aktiv mitzugestalten. Für mich war das wichtig. Vor ein paar Jahren, noch bevor Detlef Oster so schwer krank wurde, habe ich ihm das mal so gesagt und ihm gedankt. Da war er völlig überrascht. Das war ihm selbst nicht mehr bewusst. Ähnlich ging es vielleicht Peter letzten Sonntag, als die jungen Leute hier ihren Dank für seinen Dienst an ihnen ausdrückten. Mancher Einfluss, den wir ausüben, ist uns nicht bewusst. Deshalb heute dieses Thema für uns alle. Aktiv in der Gemeinde, Kinder oder Knechte. Ich stelle mir die Fragen, verstehen wir Gemeinde als Familie Gottes oder Arbeitsgemeinschaft? Und in welcher Art von Gemeinde sollen unsere Kinder und Jugendlichen aufwachsen? In welcher Gemeinde möchten wir selbst leben? Ich fange mit einem grundlegenden Bibeltext an und erläutere dann noch einmal die verschiedenen Begriffe, bevor ich anschließend auf die weiterführenden Fragen zur Gemeinde eingehe. Ein Bibeltext, in dem wir auch dieses Gegensatzpaar Knecht und Kind finden, ist im Galaterbrief zu lesen. Und er hat zunächst nichts mit Gemeinde oder Gemeindearbeit zu tun. Ich lese aus Galater 3, die Verse 26 und 27 und dann aus Kapitel 4. Ich lese einfach diesen ganzen Abschnitt 1 bis 7. Also Galater 3, 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Kapitel 4, Abvers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. In diesem Text wird unsere persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, angesprochen. Und deshalb fange ich damit an, weil hier die allgemeingültige Grundlage zu sehen ist, auf der wir als glaubende Menschen stehen. Dies gilt unabhängig von einer Gemeinde, von einer Kirchenzugehörigkeit. Unabhängig von Engagement oder Mitarbeit. Worin besteht also diese Glaubensgrundlage? Wir haben es gerade in Vers 26 gelesen. Denn ihr alle seid Söhne Gottes. Paulus spricht in seinen Briefen sowohl von Kindern als auch von Söhnen Gottes. Und in den Bibelübersetzungen wird vielfach generell das Wort Kind benutzt, weil schon Luther damit die Frauen mit ansprechen wollte. Hier ist aber nicht das biologische Geschlecht Sohn ist gleich männlich gemeint, sondern Sohn steht für ganz viel. Es geht nicht um die biologische Abstammung, sondern Sohn sein ist eine Rechtsstellung. Als Sohn erhält man das Recht auf das Erbe. Das war früher so. Die Söhne haben geerbt, nicht die Töchter. Als Sohn darf man um etwas bitten und man erhält Freiheitsrechte. Im Zusammenhang des Galaterbriefes ist es die Freiheit vom Gesetz. Die Leute, also die Gemeinden dort in Galatien, also so eine ganze Gegend und der Brief richtet sich an eine Gruppe von Gemeinden, die hatten damit zu kämpfen, dass Leute kamen, die Sonderlehren verbreiteten, nämlich, dass einige Regeln aus dem jüdischen Gesetz auch von den Christen, die vorher keine Juden gewesen waren, zu halten seien. Also die Beschneidung, der Sabbat und einige Speisevorschriften. Und dagegen wendet sich dieser Brief. Der Ausleger Adolf Pohl weist darauf hin, dass zu der damaligen Zeit die Aussage »Wir haben alle Gott zum Vater, wir sind alle naturhaft Gottes Kinder« gar nicht so exklusiv nur von Christen vertreten wurde. Nein, es gab eine Philosophie, die die Lehre vertrat, Gott sei eine Substanz, die den ganzen Kosmos durchdringt. Steine, Pflanzen, Tiere und eben auch Menschen. Andere glaubten an die Kraft von Ritualen, durch die man Teil einer Gottheit würde. Paulus dagegen macht deutlich, Kern des christlichen Glaubens ist, die Gotteskindschaft erhalten wir nur durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Adolf Pohl schreibt, wir sind Söhne Gottes nur als Brüder des erstgeborenen Sohnes, wie es in Römer 8 heißt, und Erben nur als seine Miterben. Christus ist der Seinsgrund unserer Sohnschaft. Zu ihm erhalten wir Zugang nicht durch die Einhaltung jüdischer Gesetze, philosophischer Bemühungen oder sonstiger religiöser Rituale, sondern nur durch den Glauben. Die Taufe, die in Vers 27 angesprochen ist, in der wir Christus angezogen haben, ist dafür ein weiterer Beleg. Und dieser Sachverhalt wird in Kapitel 4 weiter ausgeführt. In Vers 4 bis 7. In Jesus wurde Gott Mensch. Er wurde selbst jemand, der unter den Regeln und Vorschriften des Gesetzes stand, mit dem Ziel, die Menschen genau daraus zu befreien. Und zwar nicht nur diejenigen, die unter dem jüdischen Gesetz standen, sondern alle Menschen. Alle haben diesen inneren Aufpasser, der beständig anklagt. Du bist nicht so, wie du sein solltest. Du bist nicht gut genug. Deshalb hat Jesus uns losgekauft. Wer seinen Namen anruft und sich so unter seine Macht stellt, ist sein Freigelassener. Neben dieses Bild des Loskaufs stellt Paulus hier das Bild der Adoption. Zur damaligen Zeit wurden eher Erwachsene adoptiert als kleine Kinder. Es ging eben um die Rechtsstellung. Aus einem Nicht-Sohn wurde ein Sohn mit allen Vorrechten. Gottes Geist ist die Bestätigung dafür. Seine Hauptaufgabe ist es, diese Gewissheit in Gottes Kindern festzumachen, uns immer wieder zu versichern, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns die Sohnschaft geschenkt hat. Und er selbst, der Geist Gottes selbst, ruft in uns Abba, Vater. Abba ist das aramäische Wort für Vater, eine Gebetsanrede, die Jesus selbst gebraucht hat. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal Adolf Pohl zu Wort kommen lassen, zur Frage, wie diese Vateranrede inhaltlich gefüllt werden soll. Der Zusammenhang Vers 1 bis 7 drängt nicht gerade die Vorstellung einer kindlich plappernden Vertraulichkeit Gott gegenüber auf. Vielmehr steht der Vater hier als derjenige vor Augen, auf dessen Geheiß nicht etwa ein Baby, sondern gerade der Heranwachsende den Sklavenstand verlässt und die Herrenstellung eines freien Sohnes einnimmt. Ich fasse zusammen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir frei. Wir dürfen um alles bitten und wir sind Erben. Wir haben Teil an seiner Sohnschaft. Gott, der Vater, ist unser Vater. Wir sind keine Sklaven, die unter Gesetzen stehen. Ist es dann ein Widerspruch, wenn im Neuen Testament trotzdem vom Dienen die Rede ist? Und für uns heute ist Dienen überhaupt noch zeitgemäß. Caro hat vorhin die Kinder gefragt, ob sie den Begriff Knecht kennen. Ja? Knecht ist aus der Mode gekommen. Vielleicht reden wir eher von Diener und es ist was ganz Ähnliches gemeint. Schauen wir uns diese Begriffe noch einmal an. Ja, die Begriffe Knecht, Magd, Diener, Dienerin kommen durchaus häufig in der Bibel vor. Natürlich überall da, wo von einer beruflichen Position die Rede ist und Menschen für andere Menschen arbeiten. Aber auch in einem übertragenen Sinn. Knecht oder Magd ist eine Beschreibung von Menschen in ihrer Stellung vor Gott. Als Beispiel, Maria bezeichnet sich so, als der Engel ihr verkündet, dass sie Jesus empfangen wird. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. An diesem Beispiel wird schon deutlich, dass der Begriff als Selbstbezeichnung in der Gebetsanrede, also im Gebet, Gehorsam und Hingabe ausdrückt. Einige unserer Lobpreislieder basieren auf diesem Gedanken. Zum Beispiel, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Gott nennt Abraham, Mose und David seine Knechte. Oder in Apostelgeschichte 16, da gibt es eine Frau, die ruft Paulus und seinen Begleitern nach. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten. In den Predigten und im Gebet der ersten Gemeinde ist von Jesus und auch von David als Knechte Gottes die Rede. Zum Beispiel Apostelgeschichte 3, Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Paulus oder andere Apostel bezeichnen sich selbst als Knechte Jesu Christi, etwa in den Briefeingängen. Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch. Wir sehen also, der Begriff Knecht oder Diener ist in diesen Zusammenhängen in keiner Weise abwertend gemeint. Es geht um einen bestimmten Aspekt in der Beziehung zu Gott, nämlich den Aspekt des Gehorsams, der freiwilligen Unterordnung unter eine höhere Autorität. Die Evangelien berichten aber auch davon, dass Jesus seine Jünger lehrt, dass in seiner Nachfolge die Bereitschaft zu dienen sich auch auf die Mitknechte, die Geschwister, richtet. Er sagt, wer unter euch der Vornehmste sein will, der sei euer aller Diener. Matthäus 20, Vers 26. Und Jesus selbst ist der größte Diener. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Erlösung für viele. Diese kurzen Verweise zeigen es schon auf. Die Trennlinie oder der Gegensatz liegt nicht zwischen den Begriffen Diener, Knecht sein und Kind, Sohn sein, sondern der wesentliche Unterschied ist, ob ich mich in einer Beziehung zu Gott befinde oder nicht. Die Bibel sagt, der Mensch ohne Gott ist Knecht der Sünde. Und das wird als Gefangenschaft, als Unfreiheit bezeichnet. Ein zweiter Gegensatz besteht zwischen Gesetz und Evangelium. Aus der Sicht von Paulus entsteht Knechtschaft durch das Gesetz des Mose. Aber das ist ein eigenes Thema, was wir hier jetzt nicht vertiefen können und auch nicht müssen. Von uns, soweit ich weiß, setzt sich aktuell niemand mit den jüdischen Reinheitsgeboten oder Ähnlichem auseinander, wie in den Gemeinden in Galatien. Obwohl ein Teil der Jugend war gestern in Koblenz bei einer messianischen Gemeinde und ich habe noch keine Gelegenheit gehabt zu hören, was sie dort erlebt haben. Ich werde das heute Mittag beim Mittagessen nachholen. Das finde ich ein total interessantes Thema, sich damit zu beschäftigen, wie leben Menschen, die im Judentum groß geworden sind und dann zum Glauben an Jesus Christus als den Messias gefunden haben. Wir können zusammenfassend festhalten, durch Jesus, den Sohn Gottes, entsteht Freiheit vom Gesetz. Nicht mehr, wir sind nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Wir haben die Sohnschaft erlangt. Doch durch unsere Entscheidung für Jesus folgen wir seinem Wesen nach und dienen somit ihm und auch unseren Geschwistern und Mitmenschen. So wie Jesus selbst seine Stellung als Sohn Gottes nicht zum Herrschen, sondern zum Dienen gelebt hat. Was bedeutet das nun für die christliche Gemeinde? Was bedeutet es für uns als Gemeinde hier? Wenn wir alle, die sich zu Jesus rechnen, wenn wir alle Gottes Kinder sind, ist Gemeinde dann die Familie Gottes? Einiges spricht dafür. Zum Beispiel der Satz, dass man sich seine Freunde aussuchen kann, seine Geschwister aber nicht. Trotzdem bin ich vorsichtig geworden mit dieser Metapher. Gemeinde als Familie ist mit vielen Erwartungen aufgeladen, denen wir vermutlich nicht immer gerecht werden. Wir können sagen, wir bemühen uns, einander zu unterstützen. Und wir wissen doch um unsere Begrenzung. Aber was wir unterstreichen können, ist, dass alle durch Jesus Gott als Vater haben. Alle leben von seiner Vergebung. Und alle haben ihre jeweils eigene Beziehung zu ihm, die sie ganz persönlich pflegen. Gemeinde als Dienstgemeinschaft, ist das zutreffender? In vergangenen Jahrzehnten der Kirchengeschichte wurde der Dienstaspekt oftmals sehr betont. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass tatsächlich auch missbräuchlich damit umgegangen wurde. Der Dienst für Gottes Lohn, das bedeutet ohne Geld, der wurde erwartet, auch wo es nicht angemessen war. Manche empfinden es vielleicht bis heute so, wenn ein Aufruf zur Mitarbeit kommt, am Jahresanfang der neue Putzplan beispielsweise. Dann steht möglicherweise das Dienen im Vordergrund und man fragt sich, was habe ich eigentlich davon? Menschen sind heute nicht mehr so schnell zu überzeugen, das tust du doch für den Herrn. Trotzdem gefällt mir der Begriff Dienstgemeinschaft. Für mich ist der Begriff Dienen in diesem Zusammenhang auch nicht negativ besetzt. Wenn ich mir Jesus vor Augen halte, wie er selbst zur Schürze greift und seinen Jüngern die Füße wäscht, dann kommt es mir unangemessen vor, Dienen negativ zu sehen. Und seien wir ehrlich, die Caro hat es vorhin auch schon angesprochen, wir dienen in unserem Leben bewusst oder unbewusst so manchen Institutionen, für die es sich viel weniger lohnt. Der Konsumgüterindustrie, der Tourismusbranche, dem Fitnessstudio, dem Arbeitgeber und so weiter. Gemeinde als Familie, Gemeinde als Dienstgemeinschaft. Gemeinde ist Gemeinde. Es gibt nichts Vergleichbares. Gemeinde ist der Ort, wo die beste Nachricht der Welt hörbar und erlebbar werden soll. Nämlich, dass Gott in Jesus Mensch wurde, um uns Menschen zu seinen Kindern zu machen. Er lässt uns so zu Erben seines Reiches werden. Bei ihm ist Vergebung für alle Schuld und Heilung für alles Zerbrochene zu finden. Die Beziehung zu ihm kann ich natürlich auch ganz allein für mich pflegen. Das ist heute noch einfacher als früher geworden. Ich höre mir Predigten im Internet an, gehe sonntags morgens im Wald spazieren und rede dort mit Jesus. Kann man so machen. Für mich persönlich und für viele andere ist Gemeinde als Ort der Mitgestaltung wichtig. Ich empfinde es als ein Vorrecht, mitzugestalten, mitzuwirken, aktiver Teil zu sein. Generationenübergreifend sind hier Menschen dabei, ihre Zeit und Kraft für andere einzusetzen. Jugendliche und Erwachsene können ihre Gaben entdecken, sich ausprobieren und dürfen auch Fehler machen. Gemeinde unterliegt keinem Erfolgszwang. Gemeinde lebt im Raum der Gnade. In einer Gemeinde versammeln sich immer verschiedene Persönlichkeiten. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist ganz unterschiedliche Gaben verteilt, die zum gemeinsamen Nutzen der Gemeinde Jesu eingesetzt werden sollen. Je nach Persönlichkeit höre ich diese Aufforderung unterschiedlich. Mit welchem Ohr höre ich? Höre ich, ich muss oder ich darf, ich kann? Und gleichzeitig gibt es natürlich auch so etwas wie den grauen Alltag. Da sind Dienste, die machen nicht unbedingt Spaß. Aber die müssen eben sein. Das ist tatsächlich in der Familie ganz genauso. Ebenso wie dort ist es wichtig, dass diese Aufgaben dann entsprechend verteilt und geschultert werden, damit nicht einige wenige die Lastenträger sind, auf denen der Rest sich ausruht. Was mich immer wieder inspiriert, ist der Blick in die weltweite Gemeinde Jesu. Wenn ich Berichte aus Missionswerken oder christlichen Organisationen höre, vor welchen Herausforderungen unsere Geschwister weltweit stehen und welche Erfahrungen sie mit Gottes Wirken machen, dann macht es mein Herz weit. Ich denke dann, dem Vater im Himmel ist alles möglich. Unsere kleinen Probleme hier sind nichts im Vergleich zu der Situation, in der andere stehen. Gleichzeitig sind mir diese Gemeinden und diese Geschwister ein Vorbild im Vertrauen auf Jesus, der alle Macht hat. Ich habe in dieser Woche in einer E-Mail von der EBM International, von unserem baptistischen Missionswerk, einen Text gelesen von einer Frau aus Kamerun, Annie Mbongo. Sie ist Director of the Women Department of the UEBC. Das ist die baptistische Vereinigung in Kamerun und sie ist die Vorsitzende der Frauenarbeit dort. Und sie schreibt auf Englisch, ich versuche es mal, wollte es erst auf Englisch vorlesen, aber ich glaube, ich mache die deutsche Übersetzung gleich. Also im Moment sehen wir uns einer massiven Bedrohung durch den Terror von Boko Haram gegenüber. Wir wissen, dass diese Gruppe in Nordkamerun sehr stark bedroht. Wir brauchen das göttliche Eingreifen in diesem Konflikt und wir brauchen euer Gebet für diese Situation. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. If you want to go fast, walk alone. If you want to go far, walk together. Also geht gemeinsam. Und das ist der Geist, den wir in unserem persönlichen Leben brauchen und in den Projekten, in die wir eingebunden sind. Wir möchten auf Gott vertrauen. Und auf sein Wort. Und das ist etwas, wo die Kirchen in Europa lernen können von uns und von unseren Pastoren, dieses Vertrauen auf Gott. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich, ja genau, so ist es. Ja, wir haben diese Boko Haram und solche Gruppen haben wir hier bei uns nicht. Welches Vorrecht, dass wir hier in Freiheit leben und unser Gemeindeleben führen können. Und ich möchte mitbeten für die Christen dort in diesen Ländern und mich mit hineinnehmen lassen in ihre Last, die sie haben und gleichzeitig eben lernen von ihrem Vertrauen und von ihrer Zuversicht auf Gottes Macht. Was ist das Ziel von Gemeinde? Ich denke, das Ziel ist letztlich die Sendung in die Welt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, das Salz für die Erde. Den größten Teil der Woche leben wir als Kinder Gottes in unserem Alltag zusammen mit anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Gemeinde ist dazu da, dass wir zum einen immer wieder gestärkt werden für diesen Alltag durch gemeinsames Gebet, durch Lehre und durch Gemeinschaft. Aber sie ist auch da als Übungsfeld für die Liebe untereinander. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus in Johannes 13. Und so üben wir hier ein, was wir im Alltag brauchen, was wir da als Christinnen und Christen leben wollen, damit die Welt erkennt, dass Gott Jesus gesandt hat und dass die Welt erkennt, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Nachfolgerinnen und Nachfolger sind. Amen.